Warum soll ich beten? Ist doch eigentlich eine doofe Frage, oder? Ist doch eigentlich eine völlig überflüssige Frage, oder? Und trotzdem hat dieser Gottesdienst seine Berechtigung und trotzdem ist diese Predigt nicht nur entstanden, weil ich überhaupt nicht mehr gewusst habe, was ich sagen soll, sondern diese Predigt hat eine Geschichte. Und zwar haben wir schon vor Jahren, ich kann nicht mehr ganz genau feststellen wann, aber es ist schon eine Weile her, uns mal als Gemeinde beschäftigt mit den vier Säulen der Gemeinde aus Apostelgeschichte 2. Ihr werdet das alle wahrscheinlich kennen, die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Und da haben wir festgestellt, die Lehre der Apostel taugt bei uns, das läuft. Wir haben anständige Gottesdienste mit sinnvollen Themen. Wir haben auch Themen in den Hauskreisen, im Jugendkreis und so weiter. Also Lehre, wir beschäftigen uns schon mit Gottes Wort und bleiben da dran. Die Gemeinschaft kommt auch nicht zu kurz, so das Miteinander, das Feiern. Wir haben es jetzt gesehen am Lindenfest, ab und zu dann Mittagessen nach dem Gottesdienst und auch so die Kontakte ist im Wesentlichen in Ordnung. Auch das Brotbrechen, das Abendmahl machen wir jetzt nicht so häufig. Ich sage immer als Theologe eigentlich, machen Sie Katholiken da richtig, man müsste in jedem Gottesdienst Abendmahl feiern. Da gehen die Meinungen auseinander, aber wir machen es und wir machen es auch voller Glauben und herzlich. Also auch diese Säule besteht. Aber so haben wir damals schon festgestellt, und das hat sich in der Zwischenzeit nicht verändert. Die Säule des Gebets wackelt. Die trägt nicht so voll. Das hat ganz verschiedene Gründe und das zeigt sich auch ganz verschieden. Zum einen zeigt sich's an den Gebetsveranstaltungen. Natürlich liegen die Gebetskreise am Mittwoch sowohl in Kerkhof als auch Gebet und Kaffee hier vormittags, was einfach eine gewisse Bevölkerungsgruppe ausschließt, ist klar. Ich habe damals aber auch angeboten, wir können das auch gerne abends machen. Da kam wenig Rückmeldung. Aber wir haben ja auch unsere Gebetsstunden als Gebetsgottesdienste umgebaut. Also aufgewertet, ein neues Format geschaffen mit persönlichen Zeugnissen, mit verschiedenen Arten des Gebets. Und da ist die Teilnehmerzahl absolut rückläufig. Und da muss ich wirklich sagen, das verstehe ich nicht. Ich mache niemanden Vorwurf. Es wird sicher jeder, der nicht kommt, gute Gründe haben. Aber für mich ist das einfach ein offensichtliches Zeichen. Beim Thema Gebet hakt es. Beim Persönlichen sieht es auch so aus, bei manchen, bis hin zu Thesen mit dem Thema Gebet, ja, das mache ich schon, aber ich habe da wenig, ja, ich kann damit nicht so viel anfangen. Bis hin zu, ja, Gebet, weiß ich nicht. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich kann nicht mehr viel machen, ich kann beten, das gibt es schon auch. Wie gesagt, das alles ist kein Vorwurf, sondern das alles ist ein Zeichen, das Thema Gebet ist ein Thema, an dem wir als Gemeinde arbeiten sollten. Und so haben wir neben unseren Jahresthemen, die wir uns als Gemeinde gesetzt haben, Jugendarbeit und missionarisches Bewusstsein, auch das Thema Gebet als Jahresziel 2025/26 gesetzt. Wir wollen das Gemeindegebet thematisieren, um es neu ins Bewusstsein zu rücken und zu erfahren, wie wichtig es ist. Das ist unser Ziel als Gemeinde und ein Teil davon ist, dass wir gesagt haben, ja, ich soll das doch mal in den Predigten thematisieren und das tue ich hiermit. Also zurück zu der Frage, warum soll ich beten? Weil ich bin der Typ, ich sage nicht, du sollst, du musst, sondern ich sage, wenn jemand versteht, dass was wichtig oder gut ist, dann wird er alles dran setzen, das zu tun. Und deswegen die Frage, ja, warum eigentlich? Und da habe ich zwei völlig verschiedene Ansätze. Einmal von Friedrich Nietzsche, bekanntermaßen kein besonders fleißiger Anhänger von Jesus, eher völlig das Gegenteil, der nämlich gesagt hat, nur unter zwei Voraussetzungen hätte alles Beten einen Sinn. Es müsse möglich sein, die Gottheit umzustimmen, und der Betende müsste selber am besten wissen, was ihm Not tue, was für ihn wahrhaft wünschenswert sei. Also zwei Punkte, wo er sagt, das ist quasi für ihn der Beweis, dass er Käse, weil Gott kannst du nicht umstimmen, und die meisten Menschen wissen ja selber nicht, was sie wollen, und wenn sie was wollen, dann ist es meistens schlecht. Also beten ist Käse, sagt Nietzsche, übersetze ich jetzt so. Martin Luther hingegen, wen wundert's, sagt etwas inhaltlich anderes. Der sagt nämlich, man kann einen Christen ohne Gebet ebenso wenig finden wie einen lebendigen Menschen ohne Puls. Eine steile These, er hat natürlich recht, aber warum? Ich sage ja immer, Gott ist ein Beziehungswesen. Und der einzige Grund, dass wir Menschen da sind, ist, weil Gott Beziehung zu uns will. Er braucht uns nicht. Nö, überhaupt nicht. Im Gegenteil, er hat jede Menge Ärger mit uns und trotzdem will er uns und liebt uns als Gegenüber. Aber wie das mit Beziehungen so ist, ist das manchmal schwierig. Und schon in der Bibel wird die Beziehung von Gott zu den Menschen oft mit einer Ehe verglichen. Und ich habe gelesen, Umfragen haben ergeben, dass die durchschnittliche deutsche Ehe 5 Minuten pro Tag qualifiziert miteinander kommuniziert. Das ist nicht so viel. Aber im Alltag ist es tatsächlich oft so. Ja, da beschränkt sich die Kommunikation aus. Denk dran, das Auto muss zum Kindendienst und ach, kannst du noch den Müll mitnehmen? Vergiss den Zahnarzttermin für die Kinder nicht und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen. Zur Zeit für wirkliche Kommunikation. Wie geht's dir eigentlich? Was denkst du? Was hast du für Erwartungen für die Zukunft? Was hast du für Wünsche? Wo bist du enttäuscht worden? Oder was hast du gerade für Verletzungen? Was freut dich? Welche Erfolge feierst du? Das kommt schon mal, aber ist jetzt nicht so das normale Tagesgespräch, was oben aufliegt, weil es einfach viel anderes zu tun gibt. Auch das ist kein Vorwurf und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Vielleicht ist das bei dir ganz anders. Aber ich glaube, dass das mit unserer Kommunikation mit Gott vergleichbar ist. Ich denke, die meisten von uns werden schon beten. Die Frage ist halt, wie? Ich meine, es gibt weit verbreitet noch das Tischgebet, was man halt so macht. Ich habe mal gehört, na klar beten, also nicht von unserer Gemeinde, na klar beten wir, sonst wissen wir gar nicht, wann wir gemeinsam anfangen zum Essen. Kann man machen, ist sicher nicht der Sinn der Sache. Viele, tatsächlich mehr als ich gedacht habe, schließen den Tag auch mit einem Abendgebet. Aber bei vielen ist es auch so, naja, das macht man halt, dass man dann besser schlafen kann. Also beten, und das wäre jetzt mein Punkt, beten ist Beziehung. Beten schafft Beziehung und beten verändert Beziehung. Und ich habe mal zwei Bilder rausgesucht, die so Beziehung ein bisschen darstellen. Die einen, die da mit ihren Notizen dastehen und mal was besprechen. Das ist sicher wichtig, ja. Wo fahren wir denn diesen Jahr in Urlaub hin? Wie regeln wir dieses und jenes? Das ist in einer Beziehung wichtig. Aber die arme Beziehung, wo sich Kommunikation auf das beschränkt. Und ich glaube, dass das mit der Kommunikation mit Jesus auch so ist. Wir werden viel mit ihm besprechen. Herr, ich habe das vor, bitte segne das. Oh, und ich denke gerade an jenen Mensch, hilf ihm mit seiner Krankheit. Und ja, du weißt, wir wünschen uns Gemeindewachstum, mach doch da auch mal was. Solche Sachen. Ich glaube, dass Gott schon auch in der Tagesordnung eine Rolle spielt. Oder auch im Gottesdienst ist das Gebet nicht wegzudenken. Und ich unterstelle mal, dass es bei uns in aller Regel schon ernst gemeint ist. Ich denke, bei uns sitzen wenige, die das nur aus Gewohnheit machen. Abgesehen davon, dass das mir auch immer mal passieren kann. Und das andere Bild habe ich daneben gestellt. Da sieht man ein Paar, was fröhlich nebeneinander sitzt, lachen. Die scheinen sich was zu erzählen, auszutauschen über angenehme oder wichtige Dinge zu sprechen. Das sieht mir jedenfalls nicht nach Geschäft, nach Tagesordnung aus. Und das wünsche ich mir, dass so Beten aussieht, wie in einer lebendigen Beziehung oder in einer lebendigen Freundschaft, die auch über die Tagesordnung rausgeht. Ich habe einen Satz gelesen, Gebet ist Kommunikation zwischen Geliebten. Auch eine steile These, aber das hat mir gefallen, weil es das ja trifft, also zumindest von Gottes Seite her. Wir sind Gottes Geliebte, seine geliebten Kinder. Aus Liebe hat er uns geschaffen und aus Liebe ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen, damit wir leben dürfen. Und die Frage ist, erwidern wir diese Liebe? Das wirkt sich, glaube ich, auch in der Kommunikation aus. Ihr kennt vielleicht, das wird gern bei Hochzeiten gesagt, das Gedicht von der Pfütze. Vor der Hochzeit, Vorsicht Schatz, da vorne ist eine Pfütze, komm, ich trag dich rüber. Nach der Hochzeit, Vorsicht Schatz, da vorne ist eine Pfütze, komm, ich reich dir die Hand. Nach 2 Jahren, Achtung Pfütze, nach 10 Jahren ist doch klar, dass du überall in jedes Dreckloch neidappst. Ich fürchte, dass das symptomatisch auch für die Kommunikation mit Gott ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie das am Anfang war. Da freut man sich, in der Bibel zu lesen. Da ist es neu, da saugt man das auf. Das ist interessant und man betet, weil man einfach mit Gott reden will, auf ihn hören will und so weiter. Aber was ist, wenn sich dann Routine einschleicht? Wenn die stille Zeit, man macht's halt und es ist vielleicht noch ganz nett, aber wenn dann so die Tiefe fehlt oder wenn man halt schon auch für andere bittet, aber das halt, weil man es halt macht. Das ist die Gefahr. In dem Artikel, den ich da gelesen habe, heißt es, die unabdingbare Grundlage, Gott und Mensch sind einander in Liebe zugewandt und kommunizieren auf dieser Basis miteinander. Die Bibel macht deutlich, dass Gott den Menschen durch Jesus Christus ein für alle Mal mit sich versöhnt hat. Der Mensch darf sich ihm wie einem liebenden Vater respektvoll vertraut nähern. Dabei ist das Gebet nicht nur ein Austausch von Worten, sondern umfassende Kommunikation. Das heißt, wir erwarten im Gebet auch das Hören. Und da spätestens wird es dann schwierig. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass Gott zu jemand sprach, dass Menschen die Stimme von Gott gehört haben, ja auch Träume und Visionen gehabt haben. Ich habe es bisher ganz selten erlebt, dass Gott konkret mir etwas sagt im Gebet. Und trotzdem glaube ich, dass wir ihm diese Chance auch einräumen sollten. Dass wir ihm unser Herz ausschütten dürfen, ihm danken für alles, was gut ist, ihn auch wirklich um alles bitten, was uns auf dem Herzen liegt. Ich sage immer, es ist für Gott keine Bitte zu groß oder zu klein. Er hört da drauf. Aber die Frage ist, erwarten wir, dass Gott im Gebet auch zu uns spricht. Ob das jetzt wirklich hörbar ist, aber ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir das erwarten, dann spricht Gott auch zu uns im Gebet. Es gab früher mal ein Lied, ein Oldie, I Just Call to Say I Love You. Nettes Lied. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir mit Gott öfter machen sollten. Einfach mal sagen, hey Gott, ich hab dich lieb, ich find's toll, was du alles für uns gemacht hast. Neben dem, Gott, hilf mir jetzt. Also das ist das eine. Beten ist Beziehung, beten schafft überhaupt Beziehung. Ja? Wenn ich mit einem Menschen nicht rede, kann ich mit dem keine Beziehung haben. Und genauso mit Gott. Wenn ich mit Gott nicht rede, kann ich mit ihm keine Beziehung haben. Und ich glaube auch, dass Gott das Beten Beziehung verändert. Wenn ich mit einem Menschen rede, dann pflege ich die Beziehung. Dann verändert sich die dadurch. Dann wird die tiefer und tragfähiger und stärker. Und genauso ist es mit Gott. Ich darf Gott alles hinknallen und er ist auch nicht sauer. Aber er wünscht sich, dass das echte Kommunikation wird, echte Beziehung, dass er durch das Gebet die Beziehung zu mir verändert. Das ist die Grundlage. Beten ist Beziehung. Das zweite, Beten verändert den Menschen. Ein Spruch, den ich sehr schätze und der nicht ganz zufällig auch Teil unseres Trauspruchs ist: Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Ist eine steile These. Ne? Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Aber es ist wichtig zu verstehen, das ist hier kein Imperativ. Jetzt seid gefälligst alle fröhlich. Ja, jetzt betet, verflixt nochmal alle. Und zum Kuckuck seid dankbar. Nein, so nicht. Aber wenn ich wirklich bete, und ohne Unterlass heißt jetzt nicht 24/7 die ganze Zeit, sondern bleib dran, ja, mach das regelmäßig, ja. Wie mit einem guten Freund oder Ehepartner, bleib mit ihm im Gespräch, im Kontakt. Das heißt, betet ohne Unterlass. Und daraus folgt dann das mit der Fröhlichkeit, weil ich Gott einfach meine Sorgen abgeben darf. Und das ist mir ungeheuer wichtig, im privaten, im gemeindlichen und auch im politischen Bereich. Ohne dass ich an Gott meine Sorgen abgeben könnte, glaube ich, würde ich depressiv werden. Also das ist das eine. Die Fröhlichkeit kommt aus dem Gebet. Ich darf es abgeben. Es belastet mich nicht mehr in dieser Weise. Es kommt aber auch umgekehrt im Gebet die Dankbarkeit. Indem ich bete, lerne ich Gott näher kennen. Natürlich auch durchs Bibellesen. Und dadurch kommt einfach eine Dankbarkeit für diese Liebe, die Gott uns immer wieder entgegenbringt. Auch dadurch werde ich fröhlich, dass ich mir trotz allem, trotz dieser Welt, trotz vielleicht dem, was in meinem Leben passiert, mir klar wird, hey, Gott liebt mich. Und dafür kann ich dankbar sein und fröhlich werden. Ja, das ist der Übergang zur Dankbarkeit. Seid dankbar in allen Dingen. Hey, das ist unmöglich, entschuldige mal. Ich kann dankbar sein für die guten Sachen, für die tollen Tage, für die Geschenke, die ich kriege. Also auch im übertragenen Sinn Geschenke. Aber ich könnte jetzt hier bis heute Abend erzählen, warum ich, was es für Dinge gibt, für die ich nicht dankbar gibt. Ja, da braucht man bloß die Nachrichten anschauen. Seid dankbar in allen Dingen? Fragezeichen. Aber ich glaube, dass auch Gebet da das verändert. Ich kann nicht dankbar sein, dass Krieg ist. Ja? Ich kann nicht dankbar sein dafür, dass Menschen sterben. Aber ich kann dankbar sein, dass Gott diese Welt regiert. Dass er in der Verantwortung sitzt, dass er es im Griff hat, auch wenn wir das oft nicht sehen. Und viele Dinge passieren, die auch Gott nicht gefallen können. Aber das hängt mit dem Beten zusammen, die Fröhlichkeit und die Dankbarkeit. Ich fand es auch noch interessant, ich habe in einem anderen Artikel gelesen, Gebet hilft zu vergeben. Da machen wir jetzt auch ein großes Fass auf, aber wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ich glaube, dass ganz viel Vergebung ohne Gebet nicht möglich ist. Ja? Was Menschen dir angetan haben, da gibt's Sachen, da kommt man als Mensch nicht drüber weg. Und da ist der einzige Schlüssel zur Vergebung, es abzugeben. Natürlich ist das Optimale, dass wenn ein Mensch den anderen verletzt, die miteinander reden und der eine sagt, Mensch, das tut mir aber leid und damit ist die Sache aus der Welt geschafft. Aber es gibt Situationen, da kannst du mit dem anderen nicht reden, aus verschiedenen Gründen. Vielleicht sogar, weil er gestorben ist oder weil er den Kontakt abgebrochen hat oder so. Oder weil er eben nicht einsichtig ist. Und dann kann ich nur vergeben, wenn ich es im Gebet abgebe. Weil das mit dem Menschen nicht zu klären ist. Dann kann ich sagen, Gott, ich lege dir diesen Fall hin. Du kennst es, du kennst meine Verletzungen, du siehst das Unrecht. Aber ich will es dir abgeben, um Frieden zu bekommen. Also beten hilft vergeben. Und noch ein spannendes, Beten hilft gesund werden. Es gibt immer wieder, vor allem in den USA, Untersuchungen. Eine habe ich rausgesucht. Seit 15 Jahren erforscht der Kardiologe die Wirkung alternativer auf Geist und Seele bezogener Heilmethoden auf Herzinfarktpatienten. An seiner neuesten Studie und so weiter, beteiligten sich 750 Patienten in 9 amerikanischen Herzzentren. Das Ergebnis: den Patienten, für die mit großer Intensität gebetet wurde, ging es besser als solchen, für die nur wenig oder gar nicht gebetet wurde. Und das hat er in dieser Studie wissenschaftlich bewiesen. Ich will jetzt da nicht das diskutieren, da gibt es natürlich auch Gegenmeinungen. Aber ich behaupte, und ich habe das auch selber schon erfahren, dass das Gebet auch mir hilft, einfach weil ich weiß, dass ich für mich gebetet wird. Andere Forschungen haben herausgefunden, dass neurologische Untersuchungen demonstrieren, dass spirituelles Denken bei Patienten bestimmte Hirnareale aktiviert, die Schmerzen bekämpfen und Krankheiten lindern. Das finde ich immerhin auch spannend. Das Beten allein, das die Hirnaktivität verändert. Also, Beten verändert den Menschen. Jetzt habe ich noch ein Kapitel. Beten verändert Gott. Das wird dem einen oder anderen vielleicht aufstoßen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen von Gott so denken, als sei er der Allmächtige, Allwissende, der einen Plan für die ganze Welt hat, den er sich mal ausgedacht hat und der seitdem abläuft. Ich stelle nicht in Abrede, dass Gott einen Plan für diese Welt hat. Völlig klar. Aber ich betone, dass wir allein schon in der Bibel lesen, dass die Menschen immer wieder aus diesem Plan rausfallen. Dass Gott plant, ein beliebtes Beispiel, dass Jona nach Ninive geht und Ninive sagt nö, und Jona sagt nö, mach ich nicht. Gott hat den Plan, Abraham einen Sohn zu schenken und Abraham sagt, das dauert mir zu lang, ich greife da selber nach und so weiter. Also da sind ist die Bibel voll von Beispielen von Gottes Plan und menschlicher Antwort. Aber ich habe jetzt mal ein Beispiel rausgesucht, was ich besonders eindrücklich finde. Das ist also direkt nach dem goldenen Kalb. Ihr kennt die Geschichte, das Volk Israel möchte die 10 Gebote. Gott gibt sie Mose und in der Zwischenzeit sagt das Volk, nicht anders als wir heute, ach, wer weiß, ob dieser Mose überhaupt wiederkommt, wer weiß, ob Gott überhaupt eingreift. Wir machen uns unseren Gott, den wir sehen können, um den wir tanzen können, handgreiflich, greifbar. Ja? Und daraufhin sagt Gott zu Mose, ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Versuch mich ja nicht aufzuhalten, denn ich will meinen Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. Und jetzt kommt's. Doch Mose flehte, Herr, mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und dabei die ganze Macht gezeigt. Warum willst du es jetzt im Zorn vernichten? Und Mose ist da total geschickt und er sagt, hey, pass auf, denk doch mal an die Ägypter, ja? Die haben dich erlebt, wie du es uns aus Ägypten geführt hast und jetzt willst du uns vernichten. Was sollen denn die denken? Die sagen, das ist ja ein cooler Gott, der führt sein Volk aus der Sklaverei und vernichtet sie in der Wüste. Den wollen wir nicht haben. Und dann setzt Mose noch einen drauf und sagt, ja, denk doch mal an deine eigenen Worte. Hast du nicht meinen Vorfahren versprochen, du willst ein großes Abraham, du willst ein großes Volk machen, so wie die Sterne, wie die Sandkörner. Und dann willst du uns in der Wüste vernichten? Das passt doch nicht. Und das wirklich Spannende ist, dass Gott da reagiert. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Urteil nicht über sie hereinbrechen. Es ist für mich der deutlichste Beweis, Gott ist nicht festgelegt. Ja? Das ist so ein griechisches Ideal, was aus der griechischen Philosophie ins Christentum eingeflogen ist. Die hatten ja zur Zeit der Bibel viel miteinander zu tun. Und im Griechenland gab es viele Strömungen. Und eins, die Stoiker, die haben gesagt, das Wichtigste ist die Ruhe und es gibt eine ideale Welt, die wollen wir anstreben und Gott ist das Ideal der Ideale, das heißt, er ist perfekt und ruhig und lässt sich nicht verändern. Und es gibt in der Bibel die Stelle, du veränderst dich nicht. Aber das ist nicht so mit gemeint, dass Gott so ein Sturkopf ist und seinen Stiefel durchzieht. Da finden sich in der Bibel Dutzende Belege dafür. Dass Gott natürlich einen Plan hat, einen Plan des Friedens und des Heils, aber dass er auf seine Menschen reagiert. Nicht nur mit Enttäuschung bei Noah oder hier mit Zorn bei Mose, sondern auch mit Erbarmen. Und nach dem Vater Unser sagt Jesus, stell dir vor, du hast einen Freund und du brauchst dringend was, mitten in der Nacht. Und er sagt, spinnst du, weißt du, wie spät es ist? Und du bittelst und bettelst weiter und er wird irgendwie dir das geben. Er sagt, wenn ihr schon, obwohl ihr schlecht seid, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird Gott euch Gutes geben? Also Gott lässt sich verändern. Warum? Weil unser Gott ein lebendiger Gott ist und kein toter Gott. Weil er ein mitfühlender, ein barmherziger Gott ist. Ein Gott, dem jeder einzelne Mensch wichtig ist. Und drum reagiert er auch darauf. Aber natürlich klingelt jetzt bei vielen sicher die Frage, ja, aber was ist, wenn Gott Bitten nicht erhört? Da hatten wir auch schon einige Predigten darüber gehabt. Und das ist eben die Sache. Gott hört jedes Gebet und er erhört es auch, aber eben nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Da wäre noch viel zu sagen, aber ich beschränke mich auf dieses alte Wort, Gott ist kein Wunschautomat. Ich denke da noch ein bisschen an Hiob, der Gott alles hinknallt. Und Gott ihm aber die wichtigste Frage, die ihn am meisten drängt, ist, warum, nicht beantwortet. Das ist eigentlich eine Frechheit. Also Hiob kapitelweise sammelte Argumente gegen Gott und fragt berechtigterweise, warum ist das mir passiert, warum tust du mir das an? Aber Gott nimmt diese Frage ernst, er nimmt Hiob ernst, er hört ihn an, er redet mit ihm, auch wenn er völlig anders antwortet. Gott macht nicht so ein gut strukturiertes Ding. Also pass auf, dir ist es passiert, weil. Das machen die Freunde. Gott zeigt ihm seine Herrlichkeit. Und darin findet Hiob Frieden. Also Gott hört Gebete und er erhört sie, aber nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Und ich wünsche mir für die Fälle, wo Gott unsere Bitten nicht erhört. Ich habe es auch erlebt, dass ganze Gemeinden für ein Kind beten und es ist trotzdem gestorben. Oder für jemanden, der Krebs hatte und ist trotzdem gestorben. Also ihr kennt auch solche Geschichten. Es gibt keine Garantie, dass die Gebete so erhört werden wie wir. Es gibt nur die Garantie, dass Gott sie ernst nimmt. Ich wünsche uns, dass wir in den Anliegen, die Gott nicht so erfüllt, wie wir uns das wünschen, dass wir da Frieden bekommen, wenn wir erkennen, dass er der Herr ist. Noch ein letztes Argument. Warum sollen wir beten? Beten verändert die Welt. Auch da habe ich zwei verschiedene Zitate gefunden. Eins von Albert Schweitzer. Gebete ändern nicht die Welt, aber Gebete ändern die Menschen und die Menschen verändern die Welt. Oder, das gefällt mir besonders gut, von Karl Barth, auch ein bekannter Theologe, Hände zum Gebet falten ist der Anfang eines Aufstandes gegen die Unordnung der Welt. Und da möchte ich gerne dran anknüpfen. In der Welt liegt vieles im Argen, im Großen wie im Kleinen. Und wir können nicht die ganze Welt verändern. Ja? Ich kann nicht zu Putin hinfliegen und sagen, jetzt hör doch mal auf. Ja? Soll das? Aber ich kann beten. Und die Bibel zeigt und die Geschichte zeigt, dass Gott auch immer wieder Menschen und Herzen verändert. Im Beten für andere übernehmen wir auch Verantwortung für die Dinge, die wir nicht ändern können. Ihr kennt ja das Herr, schenke mir den Mut, das zu ändern, was ich ändern kann, und die Kraft, das zu ertragen, was ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich kann nicht alles aufs Gebet schieben. Ich darf für alles beten, aber es gibt nun mal Sachen, die muss ich auch selber in die Hand nehmen. Vielleicht kennt ihr den uralten Witz, wo einer jahrelang betet, Herr, lass mich doch im Lotto gewinnen. Und nach 20 Jahren hört er abends eine Stimme beim Nachtgebet, sagt, ja, dann füllt doch endlich mal einen Schein aus. Also, ich will damit nur sagen, es gibt Sachen, für die dürfen wir beten, aber die können wir ändern. Und das zu erkennen, was kann ich ändern, und das in die Hand zu nehmen, ist das eine. Aber es gibt viele, viele Sachen, die kann ich nicht ändern. Ich kann das Verhalten von Menschen nur bedingt ändern. Ich kann auch mich selber nur bedingt ändern. Ich kann die Weltpolitik nicht verändern. Also vielleicht ein bisschen durch Wahlen. Und das darf ich Gott anbefehlen. Und ich glaube schon, dass sich dadurch die Welt verändert. Nicht sofort und nicht immer, wie wir uns das wünschen. Aber ich finde es zum Beispiel ganz bewundernswert zu lesen, dass gerade aus Ländern, wo Christen verfolgt werden, dass die sagen, danke, dass ihr für uns betet. Ja? Ich kann nicht in die Gefängnisse in Nordkorea gehen, aber ich kann für diese Christen beten. Ich kann nicht hinfliegen, wenn in Afrika ein christliches Dorf zerstört wurde. Ja? Aber ich kann für diese Menschen beten. Und das zu wissen, gibt ganz viel Kraft. Und ich glaube, dass das auch die Welt verändert, weil es die Menschen verändert. Langfristig. Ich finde es übrigens auch bemerkenswert, dass viele Christen, die verfolgt werden, sagen, betet nicht für unsere Rettung. Das ist auch gut, aber betet vor allem dafür, dass die, die uns verfolgen, Jesus kennenlernen. Dass wir ein Zeugnis sein können. Ich möchte nochmal die Argumente zusammenfassen. Warum soll ich beten? Das eine, beten verändert und schafft Beziehung. Gebet ist Kommunikation zwischen Geliebten. Das zweite, beten verändert den Menschen. Gebet hilft heilen, sortieren, entscheiden und abgeben. Das dritte, Gebet verändert Gott. Wir haben keinen toten oder starren Gott, sondern unser Gott lässt mit sich reden. Und das dritte, Gebet verändert die Welt. Oft ist das Gebet das Einzige, was wir tun können. Amen. Bevor ich jetzt bete, noch eine kleine Anmerkung. Ich habe jetzt diese Predigt allein gehalten, das war eigentlich gar nicht so geplant, weil ihr kennt Monika und Emmert und die sind ja gerade da. Und die leiten ja oder arbeiten im Gebetshaus in Kairo mit. Und da lag nahe, wenn jemand was zum Thema Gebet sagen kann, dann die. Leider haben die ganz kurzfristig abgesagt. Aber ich hoffe, ich konnte euch auch ein paar Gedanken mitgeben. Vielleicht klappt es ein andermal. Aber jetzt lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der mit sich reden lässt. Danke, dass du ein zugewandter Gott bist. Danke, dass du ein liebender Gott bist. Und wir bitten dich einfach, dass du deinen Heiligen Geist zu uns schickst, dass wir das erkennen, dass du die Beziehung erneuerst zu dir, dass wir deine Liebe wirklich aufnehmen und nicht nur verstehen. Wir bitten dich, nimm aus unserer Beziehung zu dir, was da trübt, was stört, sondern mach sie wieder klar und eng. Zieh uns zu dir, Herr. Darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.